da draußen, willkommen zum You Discover Podcast Stories Rock Popkultur, Folge 18 schon, aufgenommen an einem sonnigen Apriltag. Mein Name ist Christoph Lein.
Und ich bin Tobi Wienke und auch ich sage alles Gute, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid zu Folge 18. Wir haben auch dieses Mal wieder ein paar tolle Stories für euch rausgesucht und zwar:
Joe Strummer verschwindet.
Twisted Sister lassen sich nichts bieten.
Corey Taylor muss anpacken.
Und der angeklagte Bon Jovi-Manager macht einen besonderen Deal mit dem Richter.
Ja, das wird spannend und da können wir direkt loslegen. Setzt euch gemütlich hin, nehmt euch ein Getränk. Jetzt kommt nicht mehr. Jetzt kommt die Geschichte von Joe Strummer von The Clash.
Das ist passiert in dieser Woche vor 40 Jahren, kurz bevor Combat Rock erscheint, das vorletzte Album von The Clash. Und damals wie heute, ja, wenn ein neues Album und eine neue Tour kommt, was macht man am besten? Klar, man generiert Aufmerksamkeit. Und in dem Fall war es so, dass die Band verkündet hat, Joe Strummer ist unauffindbar. Problem ist aber, der ist tatsächlich dann in echt verschwunden. Am 26.04.82 wurde das erste Konzert der Tour abgesagt offiziell. Christoph, erzähl doch mal, was hat Joe Strummer überhaupt gemacht?
Im Kurzen, Joe Strummer hat alle veräppelt und sich kaputt gelacht. Letztendlich. Und noch eine ziemliche Räubergeschichte uns aufgetischt. Aber gucken wir uns mal an, wo The Clash 82 standen. Ne? Damals läuft es irgendwie gar nicht so richtig rund für die Herren Punkrocker aus England. Die haben zwar, wie gesagt, dieses neue Album Combat Rock am Start und schon eine Tour gebucht. Zum Erscheinen im Mai sollen die Touren quer durch Großbritannien. Aber die Moral in der Band lässt doch zu wünschen übrig. Joe Strummer und der andere Klampfer Mick Jones, die zoffen sich ständig und der Drummer, der heißt Topper Head-On, konsumiert zu viele ungesunde Substanzen. So. Also eher anstrengend alles gerade, vor allen Dingen für den Chef. Und dann läuft auch der Kartenvorverkauf für diese 19 Shows noch echt mies. Und da lässt sich, wie Tobi angedeutet hat, der Manager, der heißt Bernie Rhodes, einen cleveren Plan einfallen. Joe Strummer soll ganz mysteriös für eine Weile verschwinden. Alle sollen nach ihm suchen und vor allen Dingen über The Clash reden. Und deshalb sollen alle auch ganz viele Tickets kaufen. So. Und schlägt jetzt der Manager vor, sein Sänger und Gitarrist, der ist damals 29 Jahre alt, der soll einfach mal eben zu einem Kumpel nach Texas fliegen, ein paar Tage den Ball flach halten und dann wieder auftauchen und hurra, hurra. Doch Mr. Strummer hat andere Pläne. Man kann es so formulieren, er verwandelt kurzerhand sein gefälschtes Verschwinden in ein echtes.
Ich verstehe diesen Plan nicht. Also ich sag mal, du willst mehr Tickets verkaufen und sagst, der Sänger ist weg. Also ich meine, wenn doch der Sänger der Band, die ich gut finde, weg ist, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt mehr Tickets kaufe. Also das ist eine Sache, die mir nicht ganz einleuchtet.
Ne? Dazu kommen wir gleich. Das Ganze läuft dann so ab. Am 21. April 82 gibt Strummer noch ein Interview und fährt danach mit dem Schiff schön über den Ärmelkanal nach Paris. Also reist nach Paris und fährt mit dem Schiff.
Ja, ist schon okay. Er fährt mit dem Schiff auf die Seite und fährt dann weiter. Es gibt ja keine Direktlinie Paris-London. Okay, verstehe.
Wahrscheinlich nicht. So. Und da macht er sich halt mit seiner Freundin gemütlich. Die heißt Gaby Salter. Da hängt in Kneipen rum und lässt sich ein Bart wachsen. Da erzählt er selber drüber in so einer Doku, die es gibt. Die heißt Joe Strummer, The Future is Unwritten. Und da sagt er, ich fand es witzig, Bernie kein einziges Mal anzurufen. Er würde sich dann ernsthaft fragen, wo ich abgeblieben bin. Und beim Paris-Marathon bin ich auch mitgelaufen. Ne? So, und irgendwann, und Joe Strummer fährt dann fort, und irgendwann haben sie sogar einen Privatdetektiv angeheuert, um mich zu finden. Das stimmt sogar. Aber ich mach mal hier einen kurzen Stopp. Beim Paris-Marathon will der Mann mitgelaufen sein. Also 42,195 Kilometer. Ich weiß es ja nicht. Da habe ich doch meine Zweifel. Das kann so ein hart lebender Rock'n'Roller nicht einfach so machen.
Ja, komm, du hast ja auch mit dem Joggen angefangen, Christoph. Also von daher, da kann man auch als Rock'n'Roller von leben, ne?
Von 43 Kilometern bin ich echt ein bisschen entfernt noch.
Ja gut, ich bin ja froh, ich kann ja Musik hören, ohne zu joggen. Das ist auch sehr angenehm.
Aber wir kommen zu dem Marathon gleich. Erstmal zu dem Trip. Ja, und alle denken, Strummer wär in Texas. Ist er nicht, wie wir wissen jetzt. Und der meldet sich überhaupt nicht zurück. Ne, und Management und Freunde beginnen natürlich irgendwann sich Sorgen zu machen. Deshalb geht der ursprünglich schlaue Plan ja auch völlig nach hinten los, wie du schon vermutet hast, denn die Fans kaufen sich tatsächlich angesichts einer Band ohne Frontmann nicht mehr Tickets, sondern weniger.
So. Was bin ich doch für ein Hellseher, aber okay, ich verstehe nicht, warum die es gemacht haben, aber gut, fahre fort.
Das war der Plan. Also passiert, was passieren muss. An diesem 26. April 82, diese Woche vor 40 Jahren, wird schließlich offiziell der erste Termin der Tour abgesagt. In Aberdeen sollte der sein. Und am nächsten Tag wird noch eine Show abgesagt in Inverness. Und damit wird die Angelegenheit noch immer weiter bekannt. Nur 3 Tage später steht in der Zeitschrift NME sogar ein Aufruf, die Fans sollen sich doch bitte mit Spuren und Hinweisen in der Redaktion melden, wenn sie Joe Strummer irgendwo gesehen haben. Und am 4. Mai, 13 Tage nach dem letzten Lebenszeichen, diesem Interview, sind 11 weitere Termine in Sommer verschoben worden. Also der ganze Plan hat nicht nur nicht funktioniert, sondern ist richtig in die Hose gegangen. Jetzt ist die Tour nämlich richtig im Arsch. Und es weiß halt immer noch niemand, wo der Herr Musiker sich rumtreibt. Tauchen natürlich Gerüchte auf, er sei in London gesehen worden oder tatsächlich Paris. Und dann gibt es einen engen Freund der Band, so ein Band-Intimus, der heißt Cosmo Vinyl. Cooler Name. Und der verkündet am 8. Mai, also ein bisschen später, dass das Management tatsächlich einen Privatdetektiv engagiert hat. Und den Strummer sucht. Die Platte erscheint trotzdem inmitten von diesem ganzen Durcheinander am 14. Mai nämlich. Aber kurz darauf werden auch alle anderen Konzerte abgesagt, also richtig ins Klo gegriffen. Und dieser Cosmo Vinyl, immer noch, geiler Name, fährt nach Paris. Und erst am 18. Mai, einen Monat nach seinem Verschwinden, wird der Joe Strummer in Paris gefunden, wo natürlich in seiner Lieblingskneipe. Die ganzen Details, da gibt's eine ganze Detektivgeschichte, die steht sogar im Netz, wenn man ein bisschen sucht.
Das Geile ist, ein Hit auf der Platte ist ja Should I Stay or Should I Go? Auf dem Album, das kommt. Und das passt ja dann nochmal 3-mal aufs Einmal. Also wäre eine geile Marketingkampagne geworden, wenn man es irgendwie besser angegangen wäre.
Genau. Aber der Rock'n'Roll hat jetzt den Herrn Strummer wieder und die Maschine rollt auch sofort los. 18. Mai gefunden, 20. Mai spielen Clash bereits auf einem Festival in Holland, ne, und sind angeblich fürchterlich. Klar, geprobt haben sie auch nicht. Ist der letzte Gig mit dem Drummer, da kommt der Originalschlagzeuger zurück und danach geht die Band aber ausführlich auf Tour in Nordamerika und holt dann irgendwann auch die ausverkauften UK Shows nach. Also die waren dann irgendwann doch ausverkauft, aber wie gesagt, viel später. So. Immerhin, die Platte Comet Rock wird tatsächlich der größte Erfolg der Kapelle, liegt genau an dem Song Should I Stay, Should I Go und dem anderen Rock the Casbah. Mhm. Jahre später wird der Chef nochmal interviewt vom NME erläutert nochmal die Gründe für sein Abtauchen. Und da steckt also echt ein bisschen mehr dahinter an Erschöpfung zum Beispiel. Er sagt, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich noch am Leben bin. In einer Band zu spielen, hat sich angefühlt, als wäre ich ein Roboter. Anstatt durchzudrehen oder verrückt zu werden, hielt ich es für klüger, das zu tun, was ich da eben getan habe. Und wenn es nur für einen Monat ist. Mit anderen Worten, der Mann wollte abhauen und seine Ruhe haben, weil ihm das alles zu viel wurde.
Was ist denn jetzt mit der Marathon-Geschichte? Er hat ja gesagt, er wäre beim Marathon mitgelaufen. Das lässt sich doch nachverfolgen, stimmt das?
Ja, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert und da haben auch viele Leute schon recherchiert. Ganz ehrlich, mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass ein, sagen wir mal, nicht notwendigerweise gesund lebender Rocker 42, 43 Kilometer weit laufen kann oder auch nur will. Und es gibt so einen Blog über Sport und Popkultur, der heißt Grantland. Den findet man online. Und der hat die Behauptung von Strummer ausführlich unter die Lupe genommen und so eine Menge Indizien verfolgt. Es gibt tatsächlich Bildmaterial von dem Mann vom Marathon, also schön in Sportklamotten und so weiter, aber da fehlt sowas wie eine Startnummer, die man dem Lauf zuordnen könnte. Allerdings trägt er so eine Art Medaille um den Hals, man weiß es nicht. Dann haben die den Fotografen ausfindig gemacht und der hat tatsächlich die Geschichte bestätigt. Der sagt, ja, der Strummer hat den Marathon absolviert, aber der Fotograf will dann nicht ins Detail gehen und seine Freundin, die ja dabei war, diese Gabby Salter, die klingt noch nebulöser. Also findet man Zitate, die reden sich echt so ein bisschen raus. Also hat dieser Blog in die offiziellen Aufzeichnungen vom Paris-Marathon geguckt. Und in dem Jahr gibt es weder eine Gabby Salter, noch einen Joe Strummer, noch einen John Mellor. So heißt nämlich Strummer richtig, Mellor geschrieben. Ne? Also ich glaube, das ist eine Räuberpistole, ein Märchen, eine lustige Geschichte. Allerdings.
Eine Räuberpistole? Das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Christoph, lerne ich wieder was fürs Leben. Eine Räuberpistole, also ein Gag, eine Verarsche, ja?
Ja, ist wahrscheinlich ein ganz alter Begriff, aber gut, wir hatten ja nichts damals. Ne? Allerdings hat man tatsächlich mehr oder minder belegen können, dass der Mann tatsächlich mal gelaufen ist. Und zwar ein Jahr vorher und ein Jahr nachher, 81 und 83, am Marathon in London. Und da gibt's sogar Fotos und Zeitungsberichte. Aber auch das glaube ich ehrlich gesagt kein Stück. Zumindest nicht, wenn man sich so zu vor Augen führt oder vor Ohren, was der Strowman im Interview von einem Heft namens Stepping Out mal erzählt hat, von seiner Vorbereitung. Er hat nämlich gesagt, wichtig, trinke am Abend vorher 10 Gläser Bier und laufe mindestens 4 Wochen vor dem Rennen keinen einzigen Schritt. Ne, offensichtlich keine gute Idee, sowas zu machen, wenn man nicht wie der erste Marathonläufer irgendwie am Zieltod umfallen will.
Deshalb laufe ich keinen Marathon übrigens.
Ja, genau. Vorsicht. Ne? Also, es gibt Fotos von dem, der ist vielleicht mal Langstrecke gelaufen, aber dass er tatsächlich in dem Jahr den Paris-Marathon absolviert hat, darf irgendwie bezweifelt werden. Ich finde aber, diese locker eingestreute Behauptung macht die Geschichte vom mysteriösen Verschwinden irgendwie noch ein bisschen cooler.
Ja, ich mach mal Pause, um Marathon zu laufen. Kann man tun, wobei, vielleicht gab's ja damals, ich meine, ich kenne das heute von Marathons, da gibt's ja dann auch bei so Marathons einen Halbmarathon, den man laufen kann, oder auch einen Viertelmarathon oder so.
Oder
man läuft
zugucken.
Marathon. Ja, oder man läuft den Marathon als Staffelmarathon in einer Gruppe, ne? Jeder irgendwie dann knapp 10 Kilometer. Also es gibt ja verschiedene
Versionen. Reicht ja auch schon. Ich finde es cool. Der ist verschwunden, die Leute sind durchgedreht, der Plan ist komplett schief gegangen, obwohl die Shows nachher ausverkauft waren tatsächlich. Der hat einfach sich kaputt gelacht und dann auch noch behauptet, ich bin Marathon gelaufen. Ist ein bisschen frech, aber damit unterhaltsam.
Irgendwie. Ja, da müsste man wirklich mal gucken, Augenzeugen befragen oder so. Also wenn er 81 und 83 in London mitgelaufen sein soll, wo es Fotos und Zeitungsberichte gibt, warum nicht im Zwischenjahr auch in Paris? Ich meine, klar, ne, mit dem Lebenswandel Rock'n'Roller etc., aber Bühne ist ja auch Sport. Wem sage ich das? Weißt du ja. Von daher, fitnessmäßig könnte das durchaus klappen, aber Marathon ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Aber man muss sagen, diese ganze Geschichte mit dem Verschwinden wäre eigentlich nicht nötig gewesen, weil das Album hat halt die größten Hits der Band drauf. Ja. Ich glaube, die jeder kennt tatsächlich.
Also, ja, für ihn war es anscheinend schon nötig, weil er irgendwie durch war. Ne? Heutzutage würde man das Burnout nennen. Damals wahrscheinlich einfach nur, ich habe keinen Bock mehr. Ne? War ja auch ein wichtiger Mann für den Punkrock, ne? Ganz klar. The Clash, sehr einflussreich. Der ist übrigens auch nur 50 Jahre alt geworden, der Joe Strummer. Der hatte einen nicht diagnostizierten Herzfehler. Der ist zu Hause in Somerset in England irgendwann tot umgefallen. Also auch traurig. Nicht mal 50, ist überhaupt kein Alter.
Ja, interessant auch übrigens, dass diese erfolgreichste Clash-Platte im Jahr rauskam, als die Hosen angefangen haben. So, das ist nochmal eine lustige.
Ist das ein Zufall? Ist das ein Zufall? Es gibt übrigens noch eine geile Geschichte von The Clash, über die unterhalten wir uns bestimmt ein andermal. Die haben nämlich mal in der Markthalle in Hamburg gespielt. Die lokalen Punks heulen rum wegen Ausverkauf und so. Das hat mich schon, als ich 15 war, genervt. Und machen Ärger und Strummer lässt sich das nicht bieten. Da fließt Blut und er wird verhaftet. Aber das erzählen wir ein andermal.
Okay, klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja gut, dieses Ausverkauf-Ding beim Punk, damit muss ja jeder mal kämpfen. Ich habe das mit 15 auch noch gerufen, mittlerweile sehe ich das auch anders. Aber natürlich, wenn meine Punk-Band oder meine Lieblingsband auf einmal kommerziell wird und jeder die gut findet und nicht mehr nur ich, natürlich verkaufen die sich dann aus. Hallo, mit 15 gehört die Band mir alleine, ganz klar.
Genau. Immerhin, sie haben alle gute Songs gemacht und auf die kommt's ja heutzutage an. The Clash, genau, also wichtig, und die Songs, klar, Should I Stay or Should I Go. Kennt jeder, klingt gut, der singt auch gut, hat ja auch eine gute Stimme.
Und für eine gute Stimme, die wir ja auch haben, haben wir jemanden, der uns hilft. Und der Helfer für unsere Stimmen in diesem Podcast, der heißt Isla Halspastillen. Die sind unser Partner und Isla Halspastillen sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst, wie wir als Podcaster oder als Leser auf Bühnen oder sonstige Sprecherberufe. Oder die sind auch gut, um einfach nur Kratzen im Hals loszuwerden. Und es geht ja auch wieder auf Konzerte und Festivals und Partys. Und wer da lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, sollte immer eine Packung Isla Halspastillen dabei haben. Isländisch Moos, das ist der Wirkstoff darin und der hilft dabei, die Stimmbänder geschmeidig zu halten. Und die gibt's auch noch in vielen verschiedenen Sorten. Und das Beste ist, die schmecken alle. Vielen Dank, Isla Halspastillen, für euren Support.
Ich hatte eben übrigens auch noch eine im Hals, damit ich dich nicht wieder vollhuste, Tobi.
Sehr schön, sehr angenehm.
Genau. Ja, schöne Stimmen, ne? Also nicht nur wir jetzt, sondern eine geile Stimme im harten Rock und im Metal hat ja Corey Taylor. Der ist berühmt geworden als Sänger von Slipknot, aber macht auch Stone Sour, Solo-Künstler und so weiter als CMFT, Corey Motherfucking Taylor. Das finde ich lustig. Das ist so Oldschool-Rap-Kackerhauerei quasi, so Ice-T-mäßig.
Naja, Ice Motherfucking Tea Bitch heißt er jetzt offiziell. Ja, hast du nicht aufgepasst?
Ah, ich hab mich wieder vertan. Aber Corey Taylor hat tatsächlich vor seiner Musikerkarriere auch mal einen normalen Job gemacht, beziehungsweise mehrere normale Jobs.
Mach was Vernünftiges, Kind.
Und man muss dazu sagen, viele Jobs, die wir hier bei Mach was Vernünftiges, Kind, unserer Lieblingsrubrik, aufzählen, die passieren halt auch, weil man muss sagen, in USA oder England nichts mit IHK oder Abschluss. Ne? Da kannst du dich auch irgendwas nennen und brauchst gar nicht eine Gesellenprüfung oder sowas.
Wie hier Heilpraktiker. Ne?
Ja, so ähnlich, genau. Da klingt manches spektakulär, ist aber dann mehr so Hiwi-mäßig. So ist es auch bei Corey Taylor. Singen und schreien, das kann der ja sehr, sehr gut. Und gerade letzteres passt zu dem Job, den er mal gemacht hat. Corey Todd Taylor, so sein offizieller bürgerlicher Name, natürlich mit Middle Name, auch das sehr üblich in den USA. Geboren im Dezember 73 in Des Moines, Iowa. Ein Staat, der ja mit Slipknot sehr eng verbunden ist. Das zweite Album hieß ja auch Iowa. Und ihre provinzielle Herkunft ist ja was, was die Band auch immer sehr vor sich herträgt. Aufgewachsen ist er allerdings in Waterloo, Iowa. Und er beschreibt diesen Ort selber als Loch im Boden, um das Häuser drumherum gebaut wurden. Also man merkt, sehr heimatverbunden der Mensch und mochte seine Stadt. Und da war auch nicht viel mit Freizeit in Waterloo, Iowa. Er hat viel Fernsehen geguckt und 1978 hat er da im Fernsehen einen Trailer gesehen für einen Kinofilm. Halloween. Klassiker. Kennen wir alle. Aber dieser Trailer zum Film Halloween, der war, das sagt Corey Taylor selbst, die Inspiration für diese ganze Maskennummer bei Slipknot. Weil ne, Mike Myers hat ja auch diese Gummimaske und das war sozusagen dann der Grundstein für die Optik von Slipknot. Musikalisch war die Idee übrigens, oder musikalisch war der Einfluss von Corey Taylor seine Oma. Die hat ihm nämlich Elvis vorgespielt.
Elvis, okay, sind, also er war früh dran, der hat diesen Halloween-Trailer, diesen Michael Myers Filmchen mit 5 gesehen, da war er natürlich früh dran, so, okay, war nur ein Trailer, ne, Elvis, klar, ist alter Rock'n'Roll, klingt ja schon anders als Slipknot, aber Corey Taylor wurde nachher ein quasi normaler Metalhead oder Rocker, das heißt in den USA zu den Zeiten vor allen Dingen Kiss. Ne? Mhm. Klar, da kommt bestimmt auch Maskeneinfluss her. Später Metalhead, Metallica, Anthrax, wo er beinahe mal gesungen hätte. Auch eine interessante Geschichte. Priest, die Klassiker halt. Ne?
Eben, die Klassiker. Hört man auch auf seinen Soloalben übrigens sehr raus, finde ich, dass er musikalisch wirklich sehr breit aufgestellt ist. Also guter Typ musikalisch, wie ich finde. Und den Rock'n'Roll-Lifestyle hat er auch ein bisschen zu früh mit angefangen. Mit 12 hat er angefangen zu rauchen. Nee, mit 10 hat er angefangen zu rauchen. Oh, mit 12 mit dem Alkohol und mit 15 hat er dann seine erste Kokainüberdosis gehabt.
Holy
zweimal.
Shit. Holy ja. Shit.
Ganz, ganz übel. Er ist in einem Müllcontainer nach dieser Kokainüberdosis aufgewacht, weil die Kumpels, die dabei waren, dachten so, oh, der ist tot. Packen wir in den Müllcontainer. So.
Ach ja. Du Scheiße.
Ja, und klar, ne, wenn man so früh auf diese Schiene kommt, irgendwie ist klar, okay, da stimmt was zu Hause nicht. Er ist dann mit seiner Schwester zur Oma gefahren in Des Moines und dann da geblieben. Und Oma hat dann auch das Sorgerecht übernommen und dafür gesorgt, dass Corey die Schule auch besucht hat und die Highschool auch abgeschlossen hat. Und Oma Taylor hat auch dafür gesorgt, dass er mit Musik angefangen hat. Also sie hat ihm so die ersten Musik-Equipment-Sachen finanziert und ihn da auch supportet. Mit 18 ist er dann bei Oma ausgezogen, lebte dann mal hier, mal da und hatte diverse Bands. Und mit 19, das war 1992, hat er Stone Sour gegründet.
Ja, das vergisst man ja öfter. Stone Sour kam vor Slipknot. Die wurden nur nachher erst bekannt. Ich glaube, die haben auch erst nachher irgendwas Relevantes veröffentlicht, glaube ich. Aber Stone Sour gab es vor Slipknot.
Genau, und er hat die gegründet und das Debütalbum kam tatsächlich erst viel später. Das kam erst, nachdem er schon bei Slipknot war. Ja. Klar, und wenn man dann in so einer Band ist, Stone Sour nicht aufnimmt und auch nicht wirklich von Musik leben kann, muss man nebenbei arbeiten. Und das hat er dann wirklich körperlich gemacht, und zwar als Dachdecker und Bauklempner. Also er war jetzt nicht ne ausgebildeter Dachdeckergeselle und so, aber er hat am Bau gearbeitet. Dachdecker und Bauklempner, ne, also Fassaden gemacht und so weiter und Dächer. Job, bei dem man auch brüllen muss natürlich. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr mal Baustellen beobachtet hat, wenn du auf dem Dach stehst und unten steht dann der Hiwi, der das Zeug hochrät, da musst du halt brüllen zum Kommunizieren. Ne? Da macht das durchaus Sinn.
Okay, verstanden. Ja. Auch ein Stimmtraining. Ja, der musste anpacken bei seinen Jobs. Klar, ich nehme an, der hat das auch gemacht, der hat keine Lehre zum Dachdecker gemacht oder zum Bauklempner.
Nee, Das machen ja die wenigsten so eine Lehre in den USA. Das ist ja mehr so, du kriegst angeleitet und dann läuft das halt. Du musst ja auch keinen Meister haben, um einen Betrieb zu gründen. Mhm. Da sind wir in Deutschland ja ein bisschen anders drauf. Aber vielleicht ist so dieses Bodenständige, ich meine, wenn du so einen Malocher-Job hast, dann hast du, glaube ich, ein anderes Verhältnis zum Leben, weil der wirkt immer so bodenständig, finde ich, der Corey Taylor in den letzten Jahren. Ne?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob der bodenständig wirkt oder ob der ist, ja, aber auf mich wirkt der tatsächlich zumindest mittlerweile ganz gut geerdet. Mhm. Er ist verheiratet, hat irgendwie einen älteren Sohn von früher, glaube ich. Ich habe den mal vor Ewigkeiten getroffen, noch zu Metalhammer-Zeiten in München. Da hat er erstmal auf der Couch im Chefredakteursbüro gepennt. Jetlag, zu viele Termine und so weiter. Der war schon ziemlich wired, so unter Strom sozusagen. Aber wenn du ihn jetzt in Interviews hörst, klar, der ist Mitte, Ende 40, hat ein paar Bücher geschrieben, hat auch was so seinen moralischen oder politischen Kompass angeht, schon alle Sinne beisammen, ne?
Auf jeden Fall. Und so von der Optik her, von den Tattoos her und so weiter. Also wenn ich heute an Baustellen vorbeifahre und Dachdecker sehe, würde immer noch passen, glaube ich. Also ja. Auch der Stirnacken, den er halt hat. Ne? Also das passt definitiv auf eine Baustelle. Aber diese Baustellennummer, Dachdecker, war dann doch nicht so seins, sondern hat einen anderen Job angefangen. Und zwar in einem Sexshop. Wer wollte nicht schon immer mal in einem Sexshop arbeiten? Der hieß Adult Emporium. Also Erwachsenenmarktplatz, wenn man so will. Und bei Adult Emporium hat er über 3 Jahre gearbeitet. Das war der Job, den er, abgesehen von Sänger bei Slipknot, am längsten gemacht hat. Und in Interviews erzählt er auch immer wieder, dass er den Job total toll fand, weil er musste nichts aufwischen. Also er hat am Tresen gesessen und Sachen verkauft und nicht irgendwie in den Kabinen wischen müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Miesere dann bei so einem Job. Und das Gute war, dieser Job war auch wichtig für Slipknot.
Ja, da gab es eine Connection, ja.
Richtig, denn Corey hat immer die Nachtschicht, ne, von Mitternacht bis 8 Uhr morgens, also Sexshop, der rund um die Uhr auf hat. Ist ja auch nicht so oft, kennt man, also ich kenn's nicht, Sexshops, die rund um, ich kenn Sexshops gar nicht. Ich habe nie in einem drin
aber
gewesen.
Aber ein Freund hat dir mal davon erzählt.
Genau, der hat mir erzählt irgendwie, der sagt aber auch, die machen zu nachts. Ich weiß nicht. Also habe ich so gehört. Ich kenne das halt gar nicht. Das ist bäh, widerlich.
Wir sind ein ehrenwerter Podcast.
Aber sowas von. Wir wissen auch nicht, was in diesen leuchtend goldenen Tüten. Egal. Diese unauffälligen Tüten, die es in Sexshops gibt. Jedenfalls hat Corey Taylor die Nacht.
Sind die nicht braun? Also hat mir mal.
Ich kenne die nicht. Aber wir haben Corey die Nacht.
Ja, ich schlafe da auch immer so schlecht. Ich weiß das auch nicht.
Ja, fies. Naja, also Nachtschicht, Mitternacht bis 8 Uhr morgens. Und da ist wenig los in einem Sexshop. Und deswegen konnte Corey da sämtliche Texte des Slipknot-Debütalbums schreiben.
Echt abgefahren. Was also sind da für Songs drauf?
Wait and Bleed und sowas. Ich glaube Wait and Bleed tatsächlich, was in dem Kontext auch dann
Da reden wir jetzt nicht.
Nein, aber wir sollten mal überlegen, wir sollten mal Slipknot, lass uns das erste Slipknot-Album irgendwann nochmal in Ruhe analysieren, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Corey Taylor die Texte in einem Sexshop geschrieben hat. Ich glaube, dass das ergibt nochmal völlig neue Interpretationsnummern. Spit It Out ist auch ein Song auf dem Album. Das ist auch noch so eine Nummer, die dann irgendwie passt, ne? Und ja, doch. Interessant.
Ich glaube, man könnte fast jede Tracklist nehmen und sich irgendeine Verbindung zu Nachtschichten im Sexshop.
Das geht vermutlich, ja. Das,
ja, ja. Bad to the Bone, Bad but True, Love Gun, geht alles, ne?
Ja, geht alles, ja. Aber der Typ ist ja wirklich ein klasse Musiker. Also, ich fand Slipknot früher, konnte ich mit denen nichts anfangen, bis ich die mal als Vorband von Slayer gesehen habe. Und da haben Slipknot mich total abgeholt. Stone Sour auch gut. Und ich mag seine Solo-Platten. Also, er hat jetzt gerade sein zweites Solo-Album rausgebracht. Besteht größtenteils zu Coverversionen, unter anderem von Kiss, eine Coverversion mit dabei. Und jetzt komme ich nicht auf den Songtitel. Christoph, weißt du ihn?
Auch nicht aus dem Kopf. Ich weiß, dass Stone Sour Love Gun gecovert haben und Creeping
Death. Ja, stimmt, genau.
Und das finde ich eigentlich auch immer ganz geil. Ja, Granatenmusiker. Und interessant ist, dass der diesen Wait and Bleed-Kram gebrüllt hat und dann nachher auf Solo-Shows irgendwie mit der Akustikgitarre dasteht und Bowie-Songs covert oder Bother vom ersten Stone Sour-Album. Eine ganz düstere, aber sehr, sehr geile Nummer. Ist ein guter Musiker und ein guter Sänger. Und ich hätte es echt interessant gefunden, wenn der bei Anthrax gelandet wäre.
Got to Choose ist der Song von Kiss, den er auf der...
Got to Choose von der, ja, Hotter Than Hell, dritte Platte.
Ja, und das macht er wirklich gut. Oh, sehr gut, Herr Leim. Weißt du, wirf ihm einen Brocken hin, aber er hat es im zweiten Anlauf geschafft. Von daher, wir lassen das. Warte kurz, ich frage kurz die Jury. Lassen wir gelten, das stimmt. Nee, und er hat ja auch auf diesem wunderbaren Ronnie James Dio Tribute-Sampler Rainbow in the Dark gesungen. Also,
super.
Krieg ich mega Gänsehaut.
Ja, super. Das ist ein guter Sänger. Das ist schlicht, und der ist auch ein guter Musiker, ganz klar. Slipknot ist nicht so meins, das ist irgendwie das Songwriting. Ich habe die mal gesehen, Headline, Rock am Ring. Da dachte ich, das Songwriting besteht darin, ab und zu mal Halftime zu spielen. Da kann ich auch Metal hören. Habe ich auch keinen Bock zu. Ja. Aber ey, jedem das Seine. Nur bei allen maskierten Bands sage ich, nehmt euch nicht so ernst. Kiss, Ende der Durchsage. Die haben angefangen. Die Masken sind ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ach, Quatsch. Sieht einfach nur geiler aus, macht Spaß und hat bei KISS funktioniert. Und jetzt Ruhe.
So. Ja, und es ist auch ein bisschen gruselig. Das hat dann auch funktioniert.
Ja, stimmt.
Ja, aber auch eine große Band. Jetzt wissen wir ja, Corey Taylor hat mal als Dachdecker und Bauklempner gearbeitet. Ich habe das englische Wort für Bauklempner nicht mehr im Kopf. Ich habe das auf Englisch gefunden halt und Bauklempner war dann die Übersetzung.
Ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber er hat halt mal Loch. Klar, so geht's ja vielen. Das ist natürlich auch was Vernünftiges, Geld muss da verdienen, aber das war bestimmt bei dem immer vor dem Hintergrund, dass es irgendwann mit der Band scheppert und das hat's ja auch getan. Und in der Zeit, ein bisschen vorher, gab es in den USA einige Hardrock-Bands, bei denen es richtig gescheppert hat.
Und
Platin und Gold mäßig. Und das gilt auch für den Manager. Der hat allerdings ein Problem gehabt.
Und zwar reden wir von einem ganz besonderen Manager. Den Namen hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, der irgendwie einen Hauch von Musikinteresse hat. Doc McGee nämlich. Unter anderem Manager von Bon Jovi. Und der... Ja, stand dann mal vor Gericht. Nämlich am 25.04.88 hat er einen Deal gemacht. Also diese Woche vor 34 Jahren. Bon Jovi, wie gesagt, seine Klienten Mötley Crüe und die sind Ende der 80er ja auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren. Also erfolgreich, Alben, Riesenwelttourneen. Und blöd nur so ein bisschen, dass Doc McGee noch so ein paar Altlasten am Hals hat aus der Zeit vorher. Er ist nämlich 6 Jahre vorher, 1982, angeklagt worden. Und zwar soll er an einem Schmuggel von über 18 Tonnen Marihuana beteiligt gewesen sein. Also wow. 18 Tonnen Gras. Mhm. Tja, war er mit beteiligt, wurde schuldig gesprochen. Wäre auch kurz davor gewesen, ins Gefängnis zu kommen. Aber dann gab es einen ganz besonderen Deal. Und dieser Deal, der hat tatsächlich musikalisch für sehr viel Bewegung gesorgt.
Das stimmt, aber gucken wir uns das erstmal an. 18 Tonnen Marihuana, das ist eine Menge, das sind 18.000 Kilogramm und das sind 180.000 Tafeln Schokolade, wie ich mal in langen Nächten ausgerechnet habe.
So. Das ist ja schwer zu rechnen.
So. Also viel Schokolade, so. Und der Marktwert natürlich irgendwie zweistelliger Millionenbereich heutzutage. Und sowas trägt man im Schmuggelbusiness wahrscheinlich nicht in der Popotasche über die Grenze. Dieser Doc McGee, der soll daran beteiligt gewesen zu sein, dass diese Menge an Rauchwaren mit so Schrimpkuttern von Kolumbien in die USA geschafft wurden. Genauer, der soll Leute finanziert haben, die da drin hingen. Die juristischen Details, die kann man bestimmt online irgendwo nachlesen. Der war da jedenfalls so ein bisschen mitgefangen. So. Und diese juristische Aufarbeitung, die zieht sich natürlich über Jahre hin. Und derzeit wird Doc McGee immer erfolgreicher und steigt zu einem wichtigen Musikmanager, vor allen Dingen in diesem Hardrock-Bereich, diesem geilen Mid-End-80er US-Hardrock ein. Bon Jovi, Motley Crue waren damals seine Klienten. Zwei Nummer-1-Alben. Nummer-1-Kandidaten mit Nummer-1-Alben, also Bon Jovi hatten zwei hintereinander, Slippery und New Jersey und 89 auch noch Dr. Feelgood von Motley Crue. Also ich glaube, das lief ganz gut. Und deshalb hat dieser Doc McGee auch das Glück, dass so Leute wie John Bon Jovi, darf ich nicht vergessen, damals einer der größten Rockstars überhaupt, selber einen Brief an den Richter schreibt. Und in diesem Brief sagt John Bon Jovi natürlich nicht, dass sein Manager nichts gemacht hat. Ne? Das ist ein ernstes Verbrechen und nachgewiesen. Aber Bon Jovi argumentiert, dass, Zitat, ein Mann mit seinem Wissen über die Musikindustrie und seiner Hingabe so viel Gutes im öffentlichen Leben tun kann. Und Bon Jovi sagt sogar, und wir würden auch helfen als Band. Ne? Und klar, dass Doc McGee damals über extrem viele und wertvolle Kontakte verfügt und tatsächlich was reißen und bewegen kann, steht ja außer Frage. Und deshalb lässt sich das Gericht diese Woche vor all den Jahren tatsächlich auf einen Deal ein. Doc McGee bekennt sich zwar schuldig, als Mittelsmann oder Finanzier für diesen Schmuggel irgendwie agiert zu haben, aber statt Umzug in Knast für längere Zeit, kriegt er einen sogenannten Suspended Sentence, so eine Art Bewährungsstrafe von 5 Jahren, muss irgendwie $15,000 zahlen, das wird nicht so wehgetan haben, und 3000 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, das ist viel. Vor allem aber wird er verpflichtet, mit mindestens einer $750,000 so eine Anti-Drogen-Stiftung zu gründen, und zwar eine große, und das macht er auch. Ne, und das hat er ja drauf. Doc McGee zieht dann Strippen, die nur ein richtiger Rock'n'Roll-Strippenzieher ziehen kann, und er gründet so eine Stiftung, die heißt Make a Difference Foundation, die tatsächlich Drogenprävention und Drogenverdammnis propagiert, auch ne, also in die richtige Richtung zielt, durch öffentliche Auftritte und Konzerte und Filmspots und so weiter.
Ja, und das Spannende ist ja, ich meine, Anti-Drogen-Kampagne. Der Typ ist der Manager von Mötley Crüe, richtig?
Ja, die waren aber 89 tatsächlich trocken, zumindest
für, okay, okay,
für eine Weile. Obwohl 88 war dieser Deal. Naja, gut.
Ja, gut, aber lassen wir es so stehen. Manager von Mötley Crüe, Anti-Drogen-Kampagne. So.
Genau, aber er macht das und die gibt's auch. Da komme ich gleich noch zu. Die haben nämlich auch einen coolen Sampler rausgebracht. Ne? So, vor allem aber organisiert Doc McGee das Moscow Music Peace Festival.
Ah.
Ja, so ein riesiges Open Air im Lenin-Stadion von Moskau, mittendrin. Und da wird diese Anti-Drogen-Kampagne dann noch mit internationaler Freundschaft verbunden, auch eine gute Sache. Und diese Einnahmen kommen der Make a Difference Foundation zugute. Und dieses Line-Up von diesen Shows, die haben dann im Jahr drauf stattgefunden, 12. 13. August 89, ist irgendwie für Fans von so schmissigem 80er-Hardrock irgendwie ein kleiner feuchter Traum aus Tattoos und Haarspray. Ich lese mal das Line-Up vor. Bon Jovi, Scorpions, Ozzy, Motley Crue, Skid Row und Cinderella. Wie größer gibt's damals nichts in dem Bereich. Sowas heute wird sowas gar nicht mehr gebaut. Ne? Waren noch ein paar russische Bands dabei. Eine hieß Gorky Park. Die haben eine geile Coverversion von My Generation von The Who gemacht. Daher kenne ich die.
Und ich glaube, dieses Festival war unbedingt schuld auch mit am Ozonloch. Wenn man dieses Line-Up liest, irgendwie, da ist ja Haarspray ohne Ende dabei. Aber es war ja auch das Ding, da wurden ja die Scorpions zu Wind of Change inspiriert, 89, bei dem Moscow Music Peace Festival.
Richtig, richtig. Ne? Du bist zu schnell, Kollege. Richtig, die Scorpions waren da nicht zum ersten Mal in Russland, wenn ich richtig informiert bin, aber der Vibe da hat Klaus Meine beeindruckt und der hat, ob man ihn mag oder nicht, einen der ganz wichtigen Songs aus der Karriere seiner Band, genau, oder ja, eigentlich ein Welthit geschrieben, weil ihm das gefallen hat. Der Vibe war da ja auch internationale Freundschaft. Ne? Und die Leute, da haben diese Band da nicht oder fast nie gesehen. Die sind natürlich total abgegangen. Stadion war bumsvoll und so weiter. Ne? Lustig ist tatsächlich, dass diese Reisegruppe nun mal so gar nicht aus Abstinenzlern besteht. Und man hörte, dass die im Flugzeug schon gesoffen haben, dass es nur so eine Art hat. Insbesondere der Herr Ozzy und sein neuer Gitarrist Zakk Wylde. Das war nämlich der Abschluss von Zakk Wyldes erster Tour mit Ozzy. Ozzy ist danach nach Hause, dem ging es nicht so gut. Danach ist die Episode passiert, wo er im Suff versucht hat, seine Frau zu bringen. Nicht lustig, Gott sei Dank gut gegangen. Und für Doc McGee hat diese ganze Aktion natürlich den großen Vorteil, dass er sich eine lange Gefängnisstrafe ersparen kann. Lustig wird es dann 2011. Jahre später hat er mal durchblicken lassen, dass er ohnehin vorgehabt hat, die erste große Rockshow in der Sowjetunion zu veranstalten. Ich wollte ihr Woodstock auf die Beine stellen, wird er zitiert. Also, der alte Fuchs hat das Geplante mit dem Nützlichen verbunden. Der wollte das sowieso machen. Ne? Aber diese Make a Difference Foundation, die war tatsächlich eine Weile aktiv und hat Anti-Drogen-Kampagnen durchgeführt, tatsächlich. Ne? Und Doc McGee ist weiter im Geschäft, und zwar ganz oben, der ist unter anderem nämlich der Manager von KISS.
Mhm. Heute. Ja, cleverle. Also statt Knast, ich mache ein Festival in Russland so oder in der Sowjetunion. Ja, und damit hat er wirklich was gemacht. Das Festival gibt's ja auch zu gucken, und coole Nummer, definitiv.
Ja, da gibt's natürlich Live-Aufnahmen, ich habe noch VHS-Kassetten irgendwann mal auf eBay gefunden. Gibt's natürlich auf YouTube. Ich glaube, offiziell wird das gar nicht mehr verkauft. Aber sehr geil, die Band, alle auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Geile Jam-Session am Ende. Tom Kiefer von Cinderella steht mit 40 Fieber auf der Bühne. Man sieht's sogar, wenn man's weiß. Also ist echt ganz geil. Und irgendwie so ein Festival mit so westlichen Krachkapellen mitten in Moskau, das gab's damals nicht so oft oder wenn überhaupt, ist eine ganz schöne Sache. Damals hat sich ja das Ende des Kalten Krieges abgezeichnet, heute ja leider eher die andere Richtung, schade.
Aber lustigerweise, die Scorpions, die ja auf diesem Festival bei der Fahrt über die Moskwa zum Song Wind of Change inspiriert worden sind, haben just vor kurzem Wind of Change umgetextet.
Ja, weil sie keine Romantisierung von Russland mehr einfach so singen wollen. Das hat Klaus Mein im Interview gesagt. Das finde ich auch folgerichtig.
Absolut, ja. Und das ist auch, wie gesagt, also die Nummer von Doc McGee, ich bin zu Drogen vor, dann schreibt Bon Jovi ein. Ich meine, hoffentlich, ne, gut, wenn der Richter dann auch Bon Jovi mag. So, wenn jetzt, stell dir vor, der Richter wäre so einer gewesen, der Bon Jovi total abgelehnt hätte, der hätte doch dann gesagt, so ab, jetzt geht er noch mehr in den Knast.
Ich weiß nicht, ob der Musikgeschmack von Herrn oder Frau Richter da eine große Rolle gespielt hat, aber der hat sich da vielleicht echt schon ein bisschen breitschlagen lassen, weil er kann ja tatsächlich mehr bewegen als Otto oder Ottilie Normalverbraucher. Es gibt übrigens noch eine Nerd-Sache, die aus diesem Konzert rauskam. Und zwar haben die einen Sampler rausgebracht. Der heißt Stairway to Heaven, Highway to Hell. Und da covern die Bands Songs von Kapellen, bei denen irgendwer an Drogen gestorben ist. Da ist also ein Sex Pistols Song drauf und ein Thin Lizzy Song und so weiter. Und dieser Sampler ist extrem selten. Da habe ich Ende der 80er in einem Gitarrenmagazin von gelesen und den nie gefunden. Ne, die Jüngeren jetzt nicht finden, heißt nicht in Läden gefunden haben, auf Plastik. Ja, also ich war nicht so blöd zum Googlen. Es gab kein Google. So, und ich hab diesen Sampler tatsächlich gefunden in einem Second-Hand-Laden in Edinburgh in Schottland.
Und hast ihn gekauft?
Also sofort gekauft. Teuer, scheißegal. Und der ist auch total geil. Und diese ganzen Cover-Songs, die sind dann nachher aufgetaucht auf so B-Seiten. Ozzy covered Purple Haze von Hendrix. Bon Jovi spielen Boys Are Back in Town von Thin Lizzy. Sex Pistols werden gecovert von Skid Row. Ne, natürlich Holidays in the Sun, also richtig rotzig. Und ganz geil da drauf sind die drei Jam-Session-Songs, die Bands am Ende dieses zweiten Konzerttages gespielt haben. Also so Elvis-Nummern in Nothing But a Hound Dog und ja, Rock'n'Roll von Led Zeppelin. Da singen dann Vince Neil und Sebastian Bach. Also für Hair-Metal-Fans ist das Granate. Das war jetzt die Nerd-Info dieser Woche. Bitteschön, habe ich gerne gemacht.
Ja, sehr schön. Also den Sampler, wenn wir uns nächstes Mal sehen, bringst du den gefälligst mit, weil ich will den hören, weil ich finde gute Coverversion finde ich super. Und aber gut, packst den überhaupt noch aus? Ich meine, der steht wahrscheinlich bei dir im Tresor, wird nur mit Handschuhen angefasst, weil dieser Sampler ist ja so rar, der ist ja quasi auch die Altersvorsorge deiner Kinder und Kindeskinder.
Ich weiß nicht, ob der jetzt noch so rar ist. Ich habe den damals halt nicht gefunden und den gibt's auch nicht auf Spotify und so weiter. So. Und der ist wohlbehütet, den wird niemand bei mir finden, weil die fucking Umzugskisten immer noch ausgepackt sind. Da ist der nämlich drin. Die Songs findet man natürlich mittlerweile, ganz klar. Aber damals war es tatsächlich nicht so. Macht ja, gut, Spaß so. Und für Hair Metal Hardrock Fans aus genau dieser Ecke, und das war meine Erstmusik sozusagen, ist das natürlich alles traumhaft.
Aber ist natürlich geil. Ich meine, du hast ja gerade deinen Umzug, du entdeckst ja immer wieder neue Sachen. Und das heißt, die Entdecker-Rubrik dieses Podcasts wird niemals aussterben, solange du noch Umzugskartons hast.
Solange ich noch scheiß Kisten auspacken muss. Ich ziehe nie wieder um, Leute. Ich sag euch das. Ich muss leider in dieser Wohnung sterben. Selbst wenn ich irgendwo mal eine Doppelschlosshälfte habe, ist mir egal. Dann wird die nur Zweitwohnsitz. Ich ziehe nicht mehr um, ey. Fürchterlich gut, dass ich keine CDs mehr höre.
Aber wir haben ja auch in dieser Woche dann wieder was entdeckt. Nicht wegen deiner Umzugskisten, sondern auch wegen des Datums, ne?
Richtig, wegen eines Jubiläums. Wir reden heute über einen Song, der Geburtstag hat, sozusagen. Ein Song mit ganz klarer Aussage und klarer Kante. Wir machen da nicht mit, ne? Ganz klar, We're Not Gonna Take It von Twisted Sister.
Oder Wir wollen es nicht mehr nehmen, wie es J.B. Rolbers
sagt. Wir wollen es nicht mehr nehmen. Ist eine klare Aussage. Kein Wunder, dass die Band damals, heute auch, auf den Nerv trifft. Ne? Will man ja selber der Welt und den vielen Idioten darin gerne mal zurufen. We're Not Gonna Take It eben. Heute ganz klar der bekannteste, wichtigste Song von Twisted Sister. Und die Single erscheint am 27. April 1984, hat also diese Woche Jubiläum und macht die Band zu MTV-Stars. Das war der größte Durchbruch. Und da gibt es auch ein unterhaltsames Video dazu, aber deswegen bekommen sie Ärger.
Ja, schon 1980 übrigens fängt Dee Snider mit dem Stück an. Also er arbeitet dann dran und hat die ersten Ideen, die er zu Papier bringt. Aber der ist nicht überzeugt von der Melodie seiner Strophen. Also packt er den Song wieder in die Kiste und dann kommt 83 Def Leppard's Pyromania. Und die wenden eine Technik an, wo Snider sagt so, ey, das ist super, das benutze ich jetzt auch für diesen Song, der noch in Arbeit ist. Und zwar Mutt Lange, der Produzent von Pyromania, der benutzt häufig Variationen des Refrains für die Strophen. Also sprich, der Refrain wird quasi in den Strophen wieder aufgegriffen, textlich und musikalisch. Und genau das inspiriert Dee Snider. Und dann stellt er We're Not Gonna Take It fertig, wird die Vorab-Single vom Album Stay Hungry. B-Seite übrigens You Can't Stop Rock'n'Roll. Mhm. Und der Song wird dann richtig erfolgreich. Und zwar natürlich auch wegen MTV. Denn Anfang der 80er, MTV, die Art und Weise, wie man Musik konsumiert, vergleichbar heute halt mit Streaming-Anbietern. Also weil MTV war damals das Ding, du hast MTV angemacht und kamst dann auf die neue Musik. Das heißt, du brauchst auch ein richtiges, gutes Video.
Das Analogon heute ist ja eher YouTube, glaube ich. Aber früher war das, der Gag ist halt, da hast du vollkommen recht, war das Video. Ne? Also du hast neue Songs irgendwie kennengelernt, das, über Videos, und die Labels haben über Videos die beworben. Und ja, da haben Twisted Sister ja einen Knaller mitgelandet.
Ja, Video killed the Radio Star, hieß es ja damals, aber Radio gibt's immer noch und Musikfernsehen, nun, lassen wir das mal so stehen. Aber das Video, es gibt ja im Grunde zwei so verschiedene Arten von Videos. Eines ist das klassische Performance-Video, wo die Band performt, wird abgefilmt mit Fans, fertig. Aber es gibt auch Videos mit Stories. Und zu diesem Video, zu We're Not Gonna Take It, da kommt die Idee von außen vom Regisseur, der sagt, ey, lass uns da ein Story-Video draus machen. Und Dee Snider und Twisted Sister finden das gut. Dee Snider will aber unbedingt einen ganz bestimmten Schauspieler, nämlich Mark Metcalf. Der spielt im Film National Lampoon's Animal House mit. Auf Deutsch heißt der Ich glaub mich dritten Pferd. So eine alberne End-70er, Anfang-80er Komödie. Und der Mark Metcalf spielt da einen durch und durch amerikanischen Vater und Soldaten. Also so dieses Klischeebild der Reagan-Ära. Mhm. In der Eingangsszene des Videos taucht der Metcalf auf und schnauzt in bester 80er-Manier seinen Sohn zusammen. Ja, what are you gonna do with your life? Ne? Was willst du mit deinem Leben machen? So die obligatorische Frage, die er da stellt. Die Antwort des Sohns, I wanna rock, bam, und verwandelt sich in Dee Snider. Geht runter ins Esszimmer, der Rest seiner Brüder verwandelt sich in den Rest von Twisted Sister und dann jagen die einfach den Vater da quer durchs Haus. Eine Menge Slapstick-Szenen, der Vater fliegt immer wieder durch Wände und durch Fenster und immer steht die Frau dann mit einem Eimer Wasser daneben, den sie ihm ins Gesicht schüttet, und er blubbert dann. Ne?
Wieso? Ja. Einfach so.
Ja, mit so einem Eimer Wasser, weil du hast auf den Kopf gekriegt, um dich wach zu kriegen. Ne? Eimer kalt Wasser.
Ach so.
So dieser typische alberne Slapstick-Humor aus Komödien.
Lust. Ne?
Der Clip wird so erfolgreich, der läuft rauf und runter bei MTV, und die Single wird dann die erfolgreichste Platzierung der Band in den USA mit Platz 21, gibt noch im gleichen Jahr Gold für die Single, und in Neuseeland, Australien, Kanada und in Schweden landet der Song sogar in den Top 10. Und man muss dazu sagen, der Text ist ja sehr, so ein bisschen Teenage Rebellion, sag ich mal. Der ist ja nicht wirklich böse, ne? Ich nimm's nicht mehr hin, wir stehen auf und wollen ein besseres Leben haben. Aber der Clip, der sorgt dafür, dass der Song auf der berühmten Liste der Filthy 15 landet. Mensch. Ihr erinnert euch, spulen wir mal 17 Folgen zurück, Folge 1 unseres Podcasts.
Genau, Filthy 15, die schmutzigen 15, das sind Songs, die die Vereinigung PMRC, die Washington Wives, damals angeprangert haben, weil sie die Jugend und die Kinder verderben sollen. Ne? Da ging es dann um Drogen und Schweinkram und so weiter. Ne? Und da in der Zeit ist auch dieser Aufkleber Parental Advisory Explicit Lyrics entstanden. Und da standen Twisted Sister auch, zu gut Deutsch, auf der Shitlist. Und zwar nicht wegen des Songs, sondern wegen des Videos. Aber warum?
Aufruf zur Gewalt. Ne? Oh. Also weil das Video diese Jagdszenen hat, wie der Vater gejagt wird. Der fliegt durch Wände, legt sich ein paar Mal auf die Schnauze. Und dafür wird dann auch Dee Snider vor Gericht zitiert. Das Ganze auch im Detail in Folge 1 vom You Discover Podcast. Und Dee Snider sagt halt so, Moment mal, das basiert auf Wile E. Coyote und Roadrunner Cartoons, ist also nicht böse und bekommt Recht, und das Video wird halt nicht zensiert oder verboten oder sonst irgendwas. Es gab außerdem eine Organisation, die gesagt hat, ey, können wir aus dem Video Szenen benutzen für eine Aufklärung zum Umgang mit Teenagern. Also von daher, der Song richtig, richtig, ja, gut und fast schon pädagogisch wertvoll.
Dann pädagogisch wertvoll ist natürlich, das dehnt die Definition doch ein bisschen aus. Das Video ist ja echt nicht schwierig. Also dann kriegt der Vater kriegt dann mal, weil sie da so hektisch durchs Haus springen, irgendwie eine Tür ins Gesicht oder so. Und das gab's schon bei Dick und Doof.
Also, ja, eben richtig. Also es ist total albern.
Das ist kein gewalttätiges Video. Das ist dargestellt als flapsiger unrealistischer Quatsch, nicht als realistische Gewaltfantasie.
Musikalisch übrigens interessant. Gehen wir ein bisschen in die musikalische Exegese. Es gibt ein Weihnachtslied, nun freut euch ihr Christen, heißt es auf Deutsch. Oh, come all ye faithful. Na, 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 na. Passt 1:1, da ist es die Melodie geklaut von We're Not Gonna Take It. Haben sie übrigens auf ihrem Weihnachtsalbum A Twisted Christmas auch 1:1 angepasst. Da läuft dann dieser Song We're Not Gonna Take It mit dem klassischen Weihnachtslied. Also auch eine schöne Weihnachtsnummer und natürlich auch oft gecovert worden, der Song. Und mit diesem Coversong hat eine deutsche Band ihren größten Single-Erfolg gefeiert, nämlich die Donuts. 2002 We're Not Gonna Take It als Single rausgebracht oder auf einer EP. Und seitdem gehört der Song eigentlich fest zu jedem Donuts-Konzert und macht auch unheimlich Spaß, den live zu sehen von Ingo und den Jungs. Also von daher ein Song, der auch noch, ja, Jahre später gefeiert wurde und auch in der Politik. Das ist natürlich ein Song, We're Not Gonna Take It, We're Not Gonna Take It Anymore. Passt ja auch auf politische Dinge. Und Donald Trump hat den Song benutzt.
Ach.
Jetzt muss man dazu sagen, Donald Trump, ne, alter New Yorker und war da auch so ein bisschen ein Held. Dee Snider, Twisted Sister, auch New Yorker, die waren natürlich befreundet damals. Das war ja, bevor Trump völlig am Rad gedreht ist. Der war ja nur irgendwie so ein Spinner, der ein bisschen gegen das Establishment war. Also bevor der Präsident war, fand ihn ja keiner richtig schlimm. Dann wurde er erst schlimm. Und im ersten Wahlkampf hat aber dann Dee Snider irgendwann gesagt, weil er merkte so, ey, der Donald, der wird immer radikaler, hat gesagt, ey, Donald, bitte nutz den Song nicht mehr. Und Donald hat auf Dee gehört und hat's gelassen. Also, bevor er Präsident wurde, hat er durchaus noch auf andere Leute gehört. Mittlerweile übrigens hat sich Dee Snider von Donald Trump als Freund total distanziert. Also, er hat ganz klar gesagt, wir sind keine Freunde mehr, weil Dee Snider ja auch ein ziemlich cleverer Mensch ist, der auch, was Corona angeht, sehr deutliche Positionen bezogen hat. Und das war der Grund, warum er gesagt hat, so, ey, mit Trump will ich nichts mehr zu tun haben.
Ach, guter Mann.
Ja, und der Song ist ein verdammt guter Song. Und wir wissen ja alle, ein guter Song
ist ein guter Song.
Ist ein guter Song. Und das gilt auch für We're Not Gonna Take It. Der wurde 2016 als Klavierballade neu veröffentlicht mit Dee Snider am Gesang. Damals ging es um Spendenaufruf für Kinderkrebshilfe. Super. Also, und wenn du den Song dann als Ballade mit Klavier hörst, nimmst du ihn völlig anders wahr. Also, ich hatte echt Pipi in den Augen, als ich ihn das erste Mal in der Version gehört habe. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was der für eine andere oder für eine tiefere Message haben kann, als einfach nur ich bin gegen meine Eltern, sondern wirklich was Tiefergehendes hat. Hat er auch vor kurzem wieder bewiesen. Natürlich ist der Song auch im Rahmen des Ukraine-Konflikts von den Ukrainern verwendet worden. Und da hat Dee Snider ganz klar gesagt bei Twitter, natürlich soll die Ukrainer diesen Song benutzen und als Schlachtruf nehmen, weil nämlich sein Großvater aus der Ukraine stammt. Und sein Großvater damals nämlich auch gegen die Übernahme der Ukraine durch Sowjetrussland gekämpft hat. Deswegen ist Dee Snider da auch ganz klar positioniert. Und dann wurde er später von Amerikanern angehauen. Moment mal, du hast den Song verboten für unseren Kampf gegen die Maskenpflicht. Und da hat Dee Snider auch wieder wunderbar bei Twitter reagiert und gesagt, naja, das eine ist ein Kampf gegen Unterdrückung und das andere kindisches Rumgebocke gegen eine Unannehmlichkeit. Also Applaus. Von daher ganz Applaus. Klares Statement. Und auf diversen Ukraine-Benefits-Konzerten hat er den Song dann auch wieder in der Akustikversion gespielt. Also ein Song, der tiefer geht als nur ein albernes Video und ein bisschen aufmüpfig sein gegen die Eltern. Und das macht We're Not Gonna Take It zu einem Song, den wir wieder entdeckt haben. Zum einen, weil er Geburtstag hat und zum anderen, weil er gerade auch wieder ja Thema ist. Also ja, tatsächlich. Kann man immer wieder hören, den Song.
Ist tatsächlich ein Klassiker, das kann man nicht anders sagen. Er ist schon irgendwie fast 40 Jahre alt, aber ein Klassiker und die Message, die Botschaft da drin ist, Die ist ja zeitlos und Dee Snider ist echt ein cooler Typ, das muss man sagen. Also ich bin der größte Twisted Sister-Fan, mir klingen die manchmal ein bisschen zu naiv, aber ist ja auch wurscht, ist ja Geschmackssache, aber ich bin die Snyder-Fan. Der hat echt ein Hirn im Kopf. Klar, wenn er irgendwie Covidioten abwatscht, dann muss es sowieso Applaus geben. Aber der hat auch sonst eine ganz gute Einstellung. Lustigerweise, die sind ja erfolgreich geworden, Anfang der 80er mit Platin und allem. Der hat nie Drogen genommen, was ja in der Ära und und dem Genre auch sehr selten war. Und ich habe dir mal in Wacken gesehen, bei Rock Meets Classic. Da hat er sein Shirt ausgezogen mit über 60. Die meisten von uns können das mit über 30 nicht mehr. Ja, topfit der Mann, sehr, sehr cool, sehr, sehr gute Bühnenpräsenz. Und der hat alle Twisted Sister Songs geschrieben. Und damit hat er sich halt tatsächlich ein kleines Denkmal gesetzt. Und ich wette, die Briefe, die er von der GEMA kriegt, oder dem amerikanischen Äquivalent zu der Nummer, die sind, wenn er keine beschissenen Deals hatte, auch eigentlich immer ganz nett.
Das denke ich auch. Und vor allen Dingen diese Körperlichkeit, diese Trainiertheit, der hat ja nicht mal Alkohol getrunken in seinem Leben. Also ja, der ist wirklich komplett clean, hat das nie wirklich ausprobiert, hatte da nie Bock drauf. Vielleicht ist er deshalb auch so fit. Und an diesen Auftritt bei Rock Meets Classic kann ich mir auch noch sehr gut erinnern, weil auf dem T-Shirt, das er auszog, stand drauf Stop Taking Selfies. Ganz lange gesagt, Leute sollen aufhören, Selfies zu machen. Nicht mal eure Mütter wollen so viele Bilder von euch sehen. Fand ich ein ganz schönes Statement. Und
super.
Einer der letzten Twisted Sister-Auftritte überhaupt war ja auch dann ein oder zwei Jahre später in Wacken. Und Twisted Sister live in Wacken in diesem Jahr, der letzten Auftritt in Europa, das war eines der besten Konzerte, die ich jemals All-Time-Liste gesehen habe. Das war richtig gut. Das war auf die 12, das war wirklich super gespielt und es hat mich mitgerissen. Also, und ich bin auch nicht ich konnte auch nicht alle Songs von Twisted Sister mitsingen. Da gibt's auch eine Doku übrigens über Twisted Sister. Solltet ihr euch auch reinziehen, sehr interessant.
Die ist geil, die geht, jetzt kleinen letzten Schlenker, die geht um die Jahre vor dem Durchbruch.
Als genau,
die
richtig.
In der New York, gegen New York, New Jersey und so weiter echt jeden Club beackert haben. Also, die haben echt gerackert wie Sau und, mussten durchziehen, auch naja, Jobs machen, die vielleicht was Vernünftiges sind. Und die Doku endet dann, als sie den ersten Platin-Erfolg haben.
Ja, mit Stay Hungry. Tolle Platte.
Also, cooler Film.
Und auch super Karnevalskostüme. Twisted Sister ist als Karnevalskostüm auch durchaus beliebt. Ich weiß, Christoph, du feierst kein Karneval.
Beim Thema Karneval sind wir jetzt raus. Seit ich nicht mehr Zorro sein darf, habe ich keinen Bock mehr.
Okay, alles klar. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und bedanken uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, teilt, liked und uns Fanpost schickt. Fanpost mögen wir.
Genau. An podcast@youdiscover-music.de. Abonniert uns, freuen wir uns. Und schaltet wieder ein. 5. Mai, Episode 19 bereits. Bis dahin, madet jort.
Tschüss.